Hier ist Radio Festung Königstein und heute
Der Besuch, eine historische Miniatur. Kapitel 1, im Juni 1793, auf nach Frankfurt. Er erinnerte sich an seinen Aufbruch vor ein paar Tagen. Zuerst hinunter nach Oppenheim, mit der Fähre über den Rhein, dann wieder hinauf zur Frankfurter Chaussee bei Hochheim. Ihm war ja nicht daran gelegen, Dutzende von Feldposten überwinden zu müssen, die vor den großen Truppenlagern aufgebaut waren. Im Posthof in Hattersheim hatte er irgendwo auf Stroh übernachtet, Frankfurt schon vor Augen. Die Chaussee war überfüllt mit Trupps von Soldaten, die Richtung Westen marschieren. Er musste immer wieder Kolonnen von Versorgungswagen ausweichen, darunter schwere vierspännige Wagen vollgepackt mit Kugeln und Granaten. An ihrer Spitze Kanonen zum Teil so großen Kalibers, dass sie achtspännig gezogen werden mussten. Schießpulver sah er kaum auf diesem Weg. Vor ein paar Tagen war bei Kelsterbach eine Pulvermühle in die Luft geflogen. Das hatte man bis zum Donnersberg hören können. Daher wusste nun eigentlich jeder, dass die Preußen längst hinter der Front sich eigene Pulvermühlen aufgebaut hatten. Der Bedarf vor Mainz war so groß, dass sich der Aufbau einer eigenen Produktion lohnte. Der Nachschub rollte unaufhörlich seit Wochen. Das meiste kam über Frankfurt. Aber auch bei ihm zu Hause sah es nicht viel anders aus. Da waren es Kolonnen von Süden über Worms Richtung Mainz. Erstaunt blickte er auf eine Wagenkolonne mit vorgefertigten Granatnachen, den gefürchteten Sprengbooten mit Raketen und Brandern, gefährlichen Brandbooten, gefolgt von Wagen mit ebenfalls vorgefertigten Gerüsten für standardisierte Erdhütten. Jetzt, vermutlich nur wenige Wochen vor dem Fall von Mainz, hatte der Nachschub der Alliierten seinen Höhepunkt an Menge und Professionalität erreicht. Es würde kein Gentleman's Agreement geben, das wussten die Führer beider Kriegsparteien. Mainz und seine Vororte waren französisch und es war jetzt nicht so wie im letzten Oktober, als sich Mainz den Franzosen kampflos ergeben hatte und die Stadt vom Beschuss durch Artillerie verschont geblieben war. Die Franzosen jetzt, sie blieben. Sie blieben auch trotz einer hoffnungslosen Übermacht, die sich in ihrer Sichtweite rund um das stolze Mainz formierte. Dieses Mal würde es nicht glimpflich abgehen. Es würde dazu kommen, dass deutsche Armeen Mainz zusammenschießen müssten, um die Franzosen loszuwerden. Sie waren ja so hartnäckig. Schon im letzten Dezember hatten sie Frankfurt nicht kampflos geräumt, obwohl ihnen die Preußen und die Hessen mit zehntausenden Soldaten auf den Pelz gerückt waren. Ein hessischer Sturmangriff hatte den Alliierten schließlich den Weg frei gemacht in die Stadt, durch das Friedberger Tor, dort wo er jetzt Quartier gefunden hatte. Gnadenlos war man auf versprengte Franzosen losgegangen. In einigen Straßen wurden keine Gefangenen gemacht und etliche Frankfurter hatten sich erbarmt, in diesen Stunden des hasserfüllten Straßenkampfes sogar Franzosen in ihren Kellern zu verstecken, um sie vor dem sicheren Abschlachten zu bewahren. Genauso entschlossen hatte die französische Besatzung auf der Festung Königstein reagiert. Siegen oder sterben, hatte der Kommandant den Unterhändlern der Preußen entgegengeschleudert. Und tatsächlich, seine mehr als 400 Mann überstanden nicht nur die Beschießung der Festung, sondern hielten auch 3 Monate einer Belagerung stand. Erst Anfang März hatten sie aufgeben müssen. Königstein, die letzte Festung der Franzosen rechts des Rheins, wurde dadurch berühmt, in ganz Deutschland und in Frankreich. Doch das, was sich jetzt rund um Mainz konzentrierte, das hatte Deutschland noch nie gesehen. Ein Sammelsurium aus preußischen, sächsischen, hessischen und sogenannten Reichstruppen. Zehntausende, viele Zehntausende. Die Reichstruppen allerdings waren mehr ein zusammengewürfelter Haufen aus allerlei kleinen und großen Städten, jede Einheit mit ihren zum Teil schon uralten Kanonen von irgendwelchen Stadtmauern ausgerüstet, mehr Altmetall als einsatzfähige Waffe. Waren erst einmal die mitgebrachten Kugeln verschossen, war auch die Kanone wertlos. Ganz Deutschland schien sein Waffenarsenal hierher zu schicken. Es waren bald mehr Soldaten in der Region als Einwohner. Und seit fast 7 Monaten zog die Front immer näher an Mainz heran. Seit 7 Monaten war der Alltag eigentlich aller Menschen zwischen Frankfurt, Königstein und Rheinhessen vom Donner der Kanonaden, vom hellen Gewehrfeuer der immer wieder aufflammenden Gefechte begleitet. Fast jeder Bauer konnte den Krieg außerdem bei sich auf dem eigenen Hof betrachten. Eigentlich ihn nicht betrachten, denn das Vieh der Bauern war längst weg. Viele Ställe waren verwaist. Entweder hatten die Franzosen Kühe, Schweine, sogar Hühner handstreichartig erbeutet und nach Mainz getrieben, oder aber irgendwelche Kommissare der Alliierten, ihrer Befreier, hatten sie sich geholt. Denn der Nachschub reichte bei weitem nicht aus, der selbst aus dem fernen Bayern, Franken oder Thüringen zusammengetragen wurde. Das Saatgut war längst knapp dieses Jahr. Man konnte den Krieg riechen, vor allem aber den Tod. Seit Dezember mehrten sich die Gefallenenzahlen. Einige Zeitungen berichteten tagesweise ausführlich. In den Lazaretten starben schon mehr als 100 Soldaten pro Tag wegen der Krankheiten, die sich die armen Kerls erst nach ihrer Einlieferung im verseuchten Haus zugezogen hatten, die für die Soldaten gefährlicher und tödlicher waren als mancher Einsatz im Feld. Manchmal kamen bei Einzelgefechten aber doch 500 oder mehr zu Tode. Manchmal brachten die Zeitungen genaue Gefallenenzahlen oder berichteten von besonders merkwürdigen Einzelereignissen. Wem das Pferd unter dem Sattel weggeschossen worden war, wer tollkühn welche Schanze erstürmt hatte oder wem eine Kanonenkugel ein Bein abgerissen hatte. Ab und an hängte der König von Preußen, meistens begleitet von einer Zeitungsnotiz, einem seiner adligen Offiziere den Pour le Mérite um den Hals für besondere Heldentaten. Besonderes von gemeinen Soldaten wurde bestenfalls erwähnt, doch nicht belohnt. Die Gefallenen zu begraben war im Dezember, Januar und Februar kaum möglich. Der Boden hart gefroren, die Leichen wurden meist in ganz flachen Gruben eben verscharrt. Doch jetzt waren sie aufgetaut und bei Westwind wehte der Tod Ausdünstung und Fäulnis über die Felder und Wiesen, dass es einem den Atem verschlug. Einige Offiziere hatten gelöschten Kalk auf Karren verladen lassen und bemühten sich, wenigstens die straßennahen Verwesungsstätten damit zu bedecken. Manchen Bauern kamen nicht nur rostende Gewehre vor dem Pflug oder Kanonenkugeln, sondern auch zerfledderte und fürchterlich entstellte Leichen, zumindest Teile davon. Einzelkommandos sammelten auf den Feldern bei Hochheim noch Reste der Frühjahrsgefechte auf. Die Friedhöfe waren längst überfüllt. Die neueste Anweisung lautete: Mindestens 8 Schuh tief sollte ein Soldatengrab werden. Aber welches Beerdigungskommando hielt sich schon daran? Zwischen Höchst und Kostheim hatten seit einem halben Jahr bestimmt Tausende ihr Leben verloren und ihre spurlose Beseitigung erforderte manch kreative Lösung. Er war froh, aus Winternheim zu kommen. Als die Preußen im April dort vorstießen, zogen sich die wenigen verbliebenen Franzosen sofort Richtung Mainz zurück. Solche Leichenerlebnisse waren ihm auf seinen Feldern erspart geblieben. Stattdessen sah man ab und an Tote den Rhein hinuntertreiben, manchmal mehr als 50 an einem Tag. Einige verfingen sich im Uferschilf, man half ihnen mit einem leichten Stoß wieder auf den Fluss, haben wollte sie niemand. Und so trieben sie weiter Mainz entgegen an Bingen vorbei Richtung Köln. Mit den zunehmenden Todeszahlen verlotterte die Disziplin. Sogar in Mainz hatte der französische General Custine die Losung ausgegeben, seine eigenen Soldaten, denen man Belästigung und Gewalt gegen die Töchter der Stadt nachwies, aus der Armee zu werfen, aber nicht ohne sie vorher zu scheren wie die Schafe und mit dem Zettel »Lüderlicher Bürger« oder »Ungezogener Soldat« einen Tag öffentlich auf dem Marktplatz auszustellen. Einige von diesen Burschen waren nach dieser Prozedur prompt als Überläufer bei den Preußen aufgetaucht. Doch der Odem des Todes wehte auf seinem Weg nach Frankfurt auch aus dem scheinbar so idyllischen Höchst auf die Chaussee herüber. Im dortigen Zentrallazarett lagen 1500 Verletzte eng beisammen, schlecht versorgt von Stümpern, Pfuschern und echten Bartkratzern, von denen einige noch nicht einmal schreiben, geschweige denn zur Ader lassen konnten. Die Totenglocken läuteten jeden Tag. Endlich erreichte er das Gallustor im Westen von Frankfurt. Die Wachen waren nachlässig, denn seit mehr als 2 Monaten bestand praktisch keine Gefahr mehr, dass auch nur versprengte Franzosen vor Frankfurt wieder auftauchen würden. Die Stadt war vollgestopft mit Militär. Vor allem die Offiziere hatten sich bei den Bürgern Frankfurts einquartiert, ihre Soldaten kampierten in riesigen Zelt- und Erdhüttenlagern sonst wo auf dem Weg nach Mainz. Die großen Straßen hallten vom Gerumpel der Wagenkolonnen, ganze Einheiten von Dragonern, von Herden neuer Militärpferde, die man erst am Rossmarkt sammelte, ihrem späteren Einsatz gemäß gruppierte und dann truppweise aus der Stadt Richtung Westen führte. Die Pferde waren auch so ziemlich das Einzige, was man den Bauern der Region an 4 Beinern gelassen hatte. Essen wollte sie niemand, außer in Mainz natürlich, wo bittere Not herrschte. Pferde wurden vor Ort immer gebraucht als Zug- und Arbeitstiere, gerade von der Armee, und wäre es nur als Rückepferde, um die Baumstämme aus den Wäldern zu ziehen. Da waren sie bei Bauern doch gut untergestellt. Vor allem aber war aus einem Ackergaul nicht so ohne weiteres ein Militärpferd für die Kavallerie zu machen. Also kam der 4-beinige Nachschub aus ganz unterschiedlichen Regionen Deutschlands und wurde zunächst in Frankfurt gesammelt, dann verteilt. Das, was Frankfurt in diesen Tagen an Quirligkeit und Lautstärke verströmte, war so ziemlich das Gegenteil zum verstummten Mainz, wo nicht nur Pferde, sondern auch Katzen längst Gefahr liefen, in einem Kochtopf zu landen. Er verpasste das Friedberger Tor um ein paar Straßen und landete bei einem fliegenden Buchhändler, der außer deutscher natürlich auch französische Literatur anbot. Ein kurzer Blick auf die Auslagen offenbarte auch eine Reihe kleiner Hefte, schändliche Pamphlete gegen die Mainzer Klubisten waren darunter, sogar über die auf dem Königstein, und eine Liste mit 454 namentlich bekannten Demokraten, die man so der Verfolgung preisgeben wollte, wäre Mainz erst einmal wieder rückerobert. Für 8 Kreuzer war ein Kupferstich von Königstein zu bekommen, handkoloriert immerhin, verlegt im fernen München, ein wenig veraltet und deshalb herabgesetzt. Am Rande des Bildes war die Rede von der Belagerung der Stadt durch die Preußen. Und die war ja nun seit Anfang März passé. Er bezog ein kleines Zimmer bei einer mürrischen Witwe, direkt hinter dem Friedberger Tor, und von dort hatte er sich dann Richtung Königstein aufgemacht. Kapitel 2: Nach Königstein. Frankfurt war groß. Alleine von seiner Unterkunft bis zum Bockenheimer Tor am Rand sich breit lagernder barocker Bastionen war es eine halbe Stunde. Aber das Bockenheimer Tor war nun einmal das Tor, das Richtung Königstein wies und ihn über die Landstraße mit ihren Gartenhäusern zur Bockenheimer Warte führte, den letzten Außenposten der reichen Stadt Frankfurt. Dieser mittelalterliche Turm mit der uralten, baufälligen und ramponierten Ummauerung hatte heute keinen Sinn mehr. Eine einfache Holzschranke zu Füßen des Turms markierte jetzt die Grenze der Stadt Frankfurt. Deren Gebiet, über das seit alters der Rat der Stadt herrschte und das weit über die Bastionen und Tore der Stadt hinausreichte, endete genau hier, zumindest im Westen. Er führte nur Proviant für einen Tag mit sich, aber sein Reisebeutel war dennoch gut gefüllt für Königstein oder besser für einen, den er in Königstein zu sehen hoffte. Seine sonstigen Reisesachen hatte er in der kleinen billigen Unterkunft in der Nähe des Friedberger Tores gelassen. Man hatte ihm empfohlen, sich in Frankfurt einzuquartieren und nicht auf Unterkunft in Königstein zu vertrauen, denn dort gäbe es wohl keine Gasthäuser mehr. Eine laut an ihm vorbeiziehende Kutsche riss ihn jäh aus seinen Erinnerungen an das hinter ihm liegende Frankfurt. Vor ihm lag jetzt schon Rödelheim. Er würde es durchwandern, vorbei am alten Rödelheimer Schloss, die Hauptstraße entlang Richtung Eschborn, dem reichen Bauerndorf in der Ebene vor dem Altkönig, dann weiter nach Schwalbach, hinauf nach Marmelsheim, steil bergauf. An der Marmelsheimer Höhe, nur wenige 1000 Schuh vor Frankfurt, verschnauften nach langer Wanderung nicht nur viele, die zu Fuß unterwegs waren, sondern auch die Leiterwagen der Bauern und vor allem Reisekutschen stockten. Zu steil war die Trasse, zu rutschig bei nassem Wetter. Schon manches vornehme Gefährt mit gut gekleideten Herren und ihren Damen war dort stecken geblieben, zwang die Insassen in den Matsch des tief ausgefahrenen Weges so lange, bis ihr Reisewagen wieder festen Grund erreichte und ihre Kutscher sie erneut einstiegen ließen. Untertänigst natürlich mit dem Ausdruck ihres Bedauerns wegen der Umstände und mit gemurmelten, sehr unfreundlichen Worten auf den Lippen, mit denen sie die Untätigkeit ihres Herrn, des Kurfürsten von Mainz, verfluchten. Dessen Gold verschwand nicht nur in den Taschen seiner Entourage, sondern auch fein aufgetragen als Blattgold auf den heiligen Figuren seiner Kirchen. Und im Straßenbau fehlte es dann. Wie froh waren viele Reisende, wenn sie Königstein wohlbehalten erreicht hatten. Dort an der Hauptstraße jenseits des Obertores fanden sich Gasthäuser, einige sogar mit Zimmern. Zumindest war das früher so. Eine gute Zwischenstation zum Übernachten, wer auf dem Weg aus dem Süden die Reichsstraße entlang nach Limburg oder gar hinauf bis nach Köln war. Jetzt, im Juni, an einem sonnengewärmten Sonntag, erschien die Landschaft zwischen Frankfurt und Marmelsheim so idyllisch friedlich wie auf den Kupferstichen, die man von Frankfurt eingebettet in die Felder und Wiesen des Vortaunus zu kaufen bekam. Auf denen schien immer die Sonne, romantisch umrahmt von ewig gleichen Wölkchen. In Frankfurt hatte der Krieg, der sich seit April auf die Gegenden rund um Mainz herum verlagert hatte, kaum Spuren hinterlassen. Zu kurz war die Zeit der Gefechte im Dezember des letzten Jahres, als eine preußisch-hessische Armee von mehr als 40.000 Mann die Franzosen aus dem Taunus und aus Frankfurt hinausgeworfen, hinausgeschossen hatte. Was gab es im Winter sonst auch groß zu kämpfen? Jeder Feldherr, jeder Truppenführer versuchte, in dieser Jahreszeit direkte Auseinandersetzungen mit dem Feind zu vermeiden. Es war zu kalt, um die Soldaten, die in armseligen, bisher selbst gezimmerten, in den Boden eingegrabenen Hütten saßen, deren Knüppeldächer mit Erde, Laub und Stroh beworfen waren, überhaupt zum Marschieren, geschweige denn zu einem schnell ausgeführten Sturmangriff zu bekommen. Die provisorischen Lehmöfchen der Erdhütten schützten gerade einmal vor dem Erfrieren. Wohl der Einheit, die bei einem Bauern einquartiert war. Zudem war das Risiko, dass das Pulver in ihren Taschen nass und unbrauchbar würde für ihre Musketen, sehr groß. Alles beim Militär wartete eigentlich auf das Frühjahr. Ein Feldzug im Winter war das Letzte, was man brauchte. Und doch war Frankfurt im Dezember gestürmt worden. Wenige Tage später fanden sich die Franzosen zurückgeworfen hinter Hochheim am Main wieder und die Gegend zwischen Frankfurt, Eschborn und Hofheim entwickelte sich mehr und mehr zu einem Feldlager in einer an sich reichen und blühenden Landschaft, wo nun auf vielen Äckern anstelle des Korns die Zeltlager und Hütten der verschiedenen deutschen Armeen sich ausbreiteten, Preußen, Hessen, Sachsen vor allem. Doch die großen Zerstörungen mit zertrampelten und von der Artillerie durchpflügten Feldern waren hier im Vortaunus Gott sei Dank fast ausgeblieben. Die Gefechte verlagerten sich schnell nach Westen. Jetzt im Juni konnte man aber auf der Anhöhe bei Marmelsheim wieder einmal die Artillerie vor Mainz hören. Waren es manchmal nur Einzelschüsse, so rauschte auch heute ab und an der Hall ganzer Salven heran, getragen vom Westwind hörte man den Donner vieler Batteriestellungen mit mehr als 30 oder 40 Kanonen bis hinauf in den Taunus. Man hatte sich an diese Geräuschkulisse schon gewöhnt, auch in Frankfurt. Die Leute sprachen dann vom Kanonieren und freuten sich auf die bevorstehende Eroberung des immer noch französischen Mainz. Was sie nicht sagten, war ihre Angst, dass die Franzosen vielleicht wiederkommen und der ganze Zauber auch hier noch einmal von Neuem beginnen könnte. Ihnen reichten jetzt schon die endlosen Durchzüge an immer neuen Truppen, an Nachschubkolonnen mit Fouragewagen, den pferdegezogenen Kanonen und den streng bewachten Munitionswagen. Es reichte ihnen völlig, in ihren Häusern Offiziere einquartiert zu sehen, die oft genug weniger freundlich waren als die französischen Offiziere aus dem letzten Jahr. Es reichte ihnen, bei einer Fahrt mit der Kutsche von Frankfurt nach Hofheim oder irgendwo anders im Westen die zahllosen Erdhütten der Soldaten zu sehen und an jeder Straßensperre nach irgendwelchen Passierscheinen gefragt zu werden. Es reichte ihnen, dass man die eigenen Töchter am besten nicht mehr unbewacht aus dem Haus oder vom Hof wegließ. Es reichte ihnen, dass erst die Franzosen und nun die Deutschen die doch angeblich zu ihrer Befreiung vom Joch der französischen Revolutionsarmee angetreten waren, ihre Scheunen und Vorratshäuser durchsuchten, requirierten, was die Armee ebenso brauchte, und viele ihrer Kühe und Schweine längst in den immer hungrigen Bäuchen ihrer Befreier verschwunden waren. Sie wollten in der Zeitung auch nicht mehr lesen, welcher Fürst oder Herzog nun mit wem in Frankfurt die Komödie besucht und anschließend wo gespeist hätte. Lieber wäre es manchem gewesen, dass die Franzosen geblieben wären, hätte man geahnt, was an Belastung danach kommen würde, danach gekommen war. All das ging ihm beim steilen Anstieg Richtung Marmelsheim durch den Kopf. Die Diskussionen bei den Bauern wie dem Frankfurter Bürgertum, was die Mainzer Republik im nahen Mainz wohl wäre, ein unerbittliches System sogenannter Freiheitsschwindler, die alle zur Gleichheit zwingen wollten und bei Verweigerung mit dem Galgen drohten, die unter der Fuchtel französischer Militärs nur die Handlanger des Pariser Nationalkonvents des blutrünstigen Robespierres wären, oder doch eine neue Regierung anstelle des eitlen, längst nach Aschaffenburg geflohenen Kurfürsten, eine Regierung, die Gleichheit und Gerechtigkeit nicht nur versprach, sondern auch gewährte? Die Auseinandersetzungen darum, über das neue fränkische System der Revolution und Demokratie, wurde erbittert diskutiert. Sie entzweiten nicht nur Freunde und Familien, sondern sie fanden sich auch in zahllosen Flugschriften, Pamphleten und in den Tageszeitungen wieder. Erst als er sich erschöpft am Ortsrand von Marmelsheim umdrehte, in dem Wissen, dass es nach Königstein nur noch eine halbe Stunde wäre, riss ihn der Blick auf das blühende Land unterhalb der Taunushänge aus seinen Gedanken. Es stimmt, dachte er, es gilt ganz zu Recht als eine der reichsten Bauernregionen Deutschlands. Daran änderten auch die vielen Soldaten an diesem Frühsommer nichts, noch nicht einmal das weithin stinkende Lazarett in Höchst. Das Höchster Schloss lag leuchtend in der Mittagssonne ausgebreitet vor dem blauen Band des Maines. Aber selbst im Palast des dortigen italienischen Tabakfabrikanten Bolongaro hatte die preußische Generalität Verletzte unterbringen lassen. Vom nahen Schwalbach wehte der Glockenschlag von 1 Uhr heran. Ein paar Minuten Rast, dachte er, dann weiter nach Königstein und dort hinauf zur Festung. Er kramte aus seinem umgehängten Beutel ein Stück kantiges Brot, dazu einen festen Käse, der erfreulicherweise trotz des langen Marsches nicht zerbröselt war. Wasser hatte er sich am nahen Brunnen in Marmelsheim geholt und damit auch seine Feldflasche gefüllt. Besser hier, dachte er, wer weiß, wie es in Königstein aussieht. Jedermann in Deutschland wusste, wie es in Königstein im letzten Dezember zugegangen war, als die Preußen dort die Franzosen, die sich in der Festung festgesetzt hatten, belagert hatten. Gerüchte von geflohenen Königsteinern, von denen der ein oder andere sich sogar bis zu Verwandten in Rheinhessen durch die französischen Linien geschlagen hatte, berichteten von einer weitgehend zerstörten Stadt. In Mainz und natürlich auch in Winternheim hatte man knapp 3 Wochen vor Weihnachten 2 Tage lang, stundenlang, die Kanonade hören können, die die Preußen auf die Festung losgelassen hatten. Was also würde ihn nach der nächsten Biegung, nach der Bezwingung der letzten Anhöhe vor Königstein, dem Hartenberg, wohl für ein Bild erwarten? Noch gut eine halbe Stunde und er würde es wissen. Einige Marmelsheimer beäugten ihn misstrauisch. Wer wollte in diesen Zeiten schon nach Königstein? Vielleicht waren es auch Königstein und Marmelsheim, die ihn so misstrauisch musterten, denn viele waren nach den Dezemberereignissen in den Nachbarorten vorläufig untergekommen. Sie wussten nicht, wann sie in ihre zerstörte Stadt würden zurückkehren können. Er schob den restlichen Kanten Brot wieder in den Beutel zurück, packte ihn in seine Kiepe und wanderte weiter hinauf nach Königstein, vorbei am Hartenberg, wo am ehemaligen Standort der preußischen Artillerie noch die Reste eines geborstenen Munitionswagens unmittelbar neben dem Galgen lagen. Kapitel 3 – Trümmerhaufen. Wenig später stand er vor dem Obertor. Er war gerade erst an einer Holzhütte vorbeigekommen. Sie wies Einschusslöcher auf und er erinnerte sich an einen ziemlich ausführlichen Zeitungsbericht vom Anfang des Jahres, in dem ein Husarenstück der preußischen Belagerer Königsteins geschildert worden war. Ein Spezialkommando hatte die französische Wache überrascht und aus diesem vor der Stadt gelegenen Unterstand vertrieben. Doch hinter den Mauern blieb Königstein vorerst französisch. Das war jetzt bereits Geschichte, denn am 7. März hatte sich die aus 421 Mann bestehende französische Besatzung den preußischen Belagerungstruppen endlich ergeben. Auch das stand in allen Zeitungen, die schon seit letzten Dezember immer wieder das nahe Ende der Franzosen in der Königsteiner Festung herbeigeschrieben hatten. Er selbst hatte es in der Frankfurter Kaiserlichen Oberpostamtszeitung gelesen, die in einzelnen Exemplaren sogar ihren Weg in seinen Heimatort Winternheim gefunden hatte. Die Zeitungen der Franzosen und Jakobiner in Mainz waren ja im März eingestellt worden, Papiermangel. Die Blockade des Rheins durch die alliierten deutschen Armeen zeigte Wirkung. Es blieb also nur noch die linientreue Presse der Alliierten übrig. Überhaupt war er froh, jetzt nicht in Mainz zu sein. Nach der völligen Einschließung der Stadt durch preußische, sächsische und hessische Armeen musste die französische Besatzung in Mainz, immerhin noch gut 15.000 Mann, sich mit der Mainzer Bevölkerung die immer knapper werdenden Essensvorräte teilen. Auch noch so mutige Ausfälle der Franzosen, und sei es nur, um Vorräte der Bauern im direkten Vorfeld von Mainz zu erobern, reichten nicht zur Abwendung des wachsenden Mangels. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Alliierten auch die letzte der aus ganz Deutschland zusammengekarrten Kanonen aufgebaut hätten, um dann eine Kanonade auf Mainz loszulassen, die die Welt noch nicht gesehen. Deutsche würden eine deutsche Stadt beschießen, die Stadt des Erzkanzlers des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Einen anderen Weg schien es nicht zu geben, denn der französische General Custine und seine Truppen würden Mainz verteidigen, solange es ging. Und sie würden es mit einer Tapferkeit tun, die den deutschen Soldaten oft abging. Denn es waren die Soldaten der Revolutionsarmee, die nicht nur des Soldes wegen mit ihren Offizieren nach Rheinhessen und Mainz gekommen waren. Sie standen auch mit ihrer Überzeugung für etwas, was auf deutscher Seite verächtlich als das fränkische System verschrien war. Die Zeitungen waren seit Januar voll mit Berichten von Attacken und Gegenattacken im Rheingau, am Main und rund um Mainz, in denen vor allen Dingen französische Kommandos durch Mut und Wagemut aufgefallen waren. Als am 8. März kurmainzische Beamte und 150 Mann preußisches Militär in die von den Franzosen in einem fürchterlich desolaten Zustand überlassene Festung Königstein wieder eingerückt waren, war noch nicht klar, wie man mit der Festung verfahren würde. Es hatte ihn überrascht, als die Zeitungen im April vermeldeten, die nun zuhauf verhafteten Jakobiner, Anhänger der Franzosen und ihrer demokratischen Ideen, die man vor allem bei ihrer Flucht aus dem belagerten Mainz aufgegriffen hatte, würden erst einmal alle auf die Festung Königstein gebracht. An seine richtigen Gefängnisse kam der Kurfürst ja nicht heran, solange die Franzosen in der Stadt Mainz saßen. So blieb auf die Schnelle eigentlich nur die Festung Königstein übrig. Ihr Schloss stand seit dem 8. März leer, lag weit genug hinter der Front und niemand würde sich groß darum scheren, wenn hier scharenweise die von vielen gehassten Mainzer Demokraten als politische Gefangene einrücken würden. Während seiner letzten Schritte auf das Königsteiner Obertor zu, erinnerte er sich sogar an die Zeitungsberichte, in denen um den 10. April herum namentlich einzelne Gefangene aufgelistet worden waren, darunter der Philosophieprofessor Felix Anton Blau. Er war zusammen mit Dutzenden anderer Gefangener am 8. April in einem Gewaltmarsch von seinem Zwischengefängnis in der Frankfurter Hauptwache hinauf nach Königstein getrieben worden und saß nun dort seit diesem Tag in politischer Haft. Wie voll dieses Gefängnis inzwischen war, er wusste es nicht, aber er würde es erfahren. Denn wegen Blau war er ja hier, hatte sich auf den tagedauernden, beschwerlichen Weg aus Winternheim jenseits des Rheins bis hier nach Königstein gemacht. Und das war kein leichtes Unterfangen gewesen, jetzt Mitte Juni. Noch herrschte ja Krieg, noch musste man zunächst den französischen Linien ausweichen und dann an den alliierten Kontrollposten am Rhein und im Rheingau vorbei Richtung Frankfurt gelangen. Ihm war es heimlich und bei Nacht geglückt, immer begleitet von der Angst, von einer alliierten Patrouille aufgegriffen zu werden. Ihr Schloss stand seit dem 8. März leer, lag weit genug hinter der Front und niemand würde sich groß darum scheren, wenn hier scharenweise die von vielen gehassten Mainzer Demokraten als politische Gefangene einrücken würden. Doch das war nicht geschehen. Anderen war es weniger gut ergangen. Reisende wurden, wenn ihnen die nötigen Papiere fehlten, von der Straße weg mitsamt ihrer Kutsche gezwungen, sich beim nächsten alliierten Kommandanten zu rechtfertigen. Einige waren als Jakobiner erkannt worden oder man hielt sie dafür und man hatte sie umgehend verhaftet und ohne viel Federlesens nach Königstein geschafft. Ihm war aufgefallen, dass sich in Frankfurt gut betuchte Bürger Kutschen mieteten und mit einem Picknickkorb Richtung Hochheim am Main aufbrachen. Dort, so hatte ihm ein Zeitungsmann in Frankfurt gesteckt, konnte man sich bei einem der alliierten Feldkommandanten einen Passierschein organisieren, um näher an Mainz heranzukommen. Manche gutbürgerliche Familie bezog dann an einem Feldrand oder in einem Weinberg Position und betrachtete aus sicherer Entfernung, mit oder ohne Fernrohr, die Gefechte vor Mainz und ergötzte sich am Aufblitzen und am Donner der Kanonen, die ihre tödliche Fracht in die Stadt hineintrugen. Die Männer beklatschten die Treffer am Horizont, ihre Frauen hörte man eher entsetzt aufschreien, als wäre ihnen nicht klar gewesen, wohin sie eigentlich gefahren waren. Nachts, so wurde ihm berichtet, waren die beim Abschuss hell erleuchteten Batterien von 4, 6 oder mehr Kanonen in ihren Erdverschanzungen ein besonderes Schauspiel. Die Kanoniere mit ihren Ladestöcken zeichneten sich als schwarze Silhouetten vor dem Feuerkegel ihrer Kanonen ab und nur wenige Sekunden später leuchteten die Einschläge in Mainz auf. Mit etwas Verzögerung gelangte der Hall der tödlichen Kanonade auch nach Frankfurt, sogar bis nach Königstein. Kriegsbesichtigung, dachte er, wie abgefeimt müssen Menschen sein, um sich das als Schauspiel zu betrachten. Aber es waren auch Frankfurter dabei, die nur auf diese Art und Weise schauen konnten, wie es ihren Lieben oder Freunden in Mainz wohl gehen würde und ob sie diese jemals lebend wiedersehen würden. Hunderte Bauern, vor allem die Söhne von Bauern und viele ihrer Knechte, waren von beiden Seiten, von den Franzosen und den deutschen Alliierten, zum Schanzenbau gezwungen worden. Ein Teil der Felder blieb unbestellt, weil rund um Mainz eine Erdbefestigung nach der anderen entstand. Mehrere Felder lang waren die Schützengräben inzwischen bei Kastell angewachsen. Ein kompliziertes System an Gängen, Gräben und Verschanzungen. Es würde Jahre dauern, bis die Landschaft wieder so aussähe wie vor dem Krieg. Die meisten Weidenbäume waren bis auf den Grund heruntergeschnitten. Die Flechtwerke und Befestigung für die Kanonen fraßen alles an Weiden- und Holzbeständen auf, was die Region hergab. Die Schanzarbeiten dauerten Wochen und sie wurden bis in die Dunkelheit jeden Tag vorangetrieben, ungeachtet der direkt dabei stattfindenden Kanonaden, sogar dicht neben den Gefechten zwischen Fußsoldaten mit ihren Musketen wurde gearbeitet. Es kam nicht selten vor, dass Schanzer Opfer von Kanonenbeschuss oder, wenn sie beim Schanzen zu weit oben auf der sich zu langsam auftürmenden Wehr standen, Zielscheibe gegnerischen Gewehrfeuers wurden. Als Schanzer musste man vor allem auf seinen Kopf achten, darauf, dass er nicht zu weit aus dem Graben ragte, der ja erst eine sichere Mannstiefe erreichen sollte, aber noch nicht hatte. Deswegen stand er nun vor dem Obertor Königsteins. Es war Felix Anton Blau, der Philosophieprofessor von der Universität Mainz, der als Deputierter des Rheinisch-Deutschen Nationalkonvents auf der Seite der Franzosen noch vor wenigen Monaten dafür gesorgt hatte, dass sein Sohn von den Schanzarbeiten befreit worden war. Das würde er dem Professor nie vergessen, deshalb war er nun hier. Er würde diesen wohl inzwischen prominentesten Gefangenen auf der Festung besuchen, das hatte er sich fest vorgenommen. Es trennten ihn nur noch wenige Schritte vom Königsteiner Stadttor und nicht allzu viele von der Festung. Was ihn jenseits des Tores allerdings erwarten würde, wusste er auch nicht. Weder wie es um die Stadt wirklich bestellt war, noch um die Möglichkeit, den Professor überhaupt auf der Festung treffen zu können. Dass man die Gefangenen besuchen konnte, hatte sich herumgesprochen. Für einige Kreuzer, einem Wachsoldaten in die Hand gedrückt, konnte man angeblich durch die Festungstore hinauf zum Schloss, wo die Politischen eingezwängt in den verdreckten Räumen der ersten und zweiten Etage des Schlosses ausharren mussten. Kurz vor dem Obertor überholte ihn eine Kutsche. Offen, wegen des schönen sommerlichen Wetters, eine Familie mit zwei halbwüchsigen Kindern darin. Am Tor traf er wieder mit ihnen zusammen. Ein preußischer Offizier kontrollierte. »Was Sie denn in Königstein wollten?«, fragte er sie. Der gut gekleidete Familienvater berichtete von ihrem Vorhaben, ab Königstein zu Fuß einen Ausflug auf den nahen Berg Altkönig zu unternehmen. Bis zum späten Nachmittag könnte man wieder zurück sein und sich erneut eine Mietkutsche zurück nach Frankfurt nehmen. Seine Tochter hielt ein Heftchen in der Hand und berichtete, dass in dem dort geschilderten Schauspiel ziemlich liederliche Gefangene auf der Festung Königstein charakterisiert würden. Die Familie würde nach der Rückkehr von ihrem Ausflug auf den nahen Berg vielleicht sogar noch die Festung besuchen, sofern man sie zu diesen Monstern vorlassen würde. Ihre Augen leuchteten. Sogar ein Philosophieprofessor würde dort einsitzen, dem im Theaterstück eine Hauptrolle zugedacht worden wäre. Sein Blick schweifte ab, vorbei an der Burgruine Falkenstein, direkt hinauf zum Altkönig, dessen Ringwälle gut zwischen den wenigen Strauchbewuchs an der Bergspitze zu sehen waren. Die Familie in ihrer Kutsche wurde vom wachhabenden Posten mit einem deutlichen Fingerzeig Richtung Falkenstein weitergeschickt. Ihm selbst gewährte der Posten Einlass in die Stadt, nachdem er etwas vom Besuch des Schulrektors in der Altstadt gemurmelt hatte. Eine Notlüge, zugegeben. Mehr Legitimation wurde aber auch von ihm nicht verlangt. Das Obertor hatte eigentlich schon lange nicht mehr eine wirkliche Schutzfunktion. Zwei oder drei Treffer der modernen Kanonen und es wäre zusammengefallen. Dennoch, es markierte immerhin noch die Außengrenze der Stadt. Ein einfaches, rundbogiges Tor, schlecht verputzt, zwei Etagen darüber mit einem offenen Wehrgang versehen, ein Stück Erinnerung an ein fernes Mittelalter, so schien es ihm zumindest. Doch das, was ihn hinter dem Tor auf der Hauptstraße Königsteins erwartete, verschlug ihm den Atem. Das war keine Hauptstraße mehr mit Häusern rechts und links und den obligatorischen Scheunen in zweiter Reihe. Es war eine Ruinenlandschaft, sofern man bei manchen völlig eingeebneten Hausstellen überhaupt noch von Ruinen sprechen konnte. Die Zeitungen hatten also nicht übertrieben. Der größte Teil Königsteins existierte einfach nicht mehr. Auch das Gasthaus zum Grünen Baum, das er bei Antritt seiner Reise eigentlich als Bleibe für seine Zeit in Königstein auserkoren hatte, war verschwunden. Die meisten Ruinenplätze waren notdürftig entschüttet, auf einigen wuchs buchstäblich schon Gras über die Sache des Dezember 1792. Beiderseits der Hauptstraße blickte er vor allem in halb verschüttete Keller, hatte sich die Landschaft in getürmte Schutthaufen aus Steinen, Lehm und Holz verwandelt. Die ein oder andere Steinmauer stand noch, viele Holzbalken halb verkohlt oder rußgeschwärzt ragten kreuz und quer in den Himmel. Es waren auffallend wenig Königsteiner auf der Straße. Diejenigen, denen diese Schutthaufen gehörten, waren noch nicht zurückgekehrt. Um das Kapuzinerkloster, gleich rechter Hand des Obertores, indes kümmerte man sich. Immerhin, ein Teil der Nebengebäude stand noch, genauso wie das direkt benachbarte Obertor ja unversehrt geblieben war, aber die Kirche hatte es arg getroffen. Das Kirchenschiff war ohne Dach, ein Teil der Mauern eingestürzt, verkohlte Balken lagen im Innern. Nur das Holzkreuz auf dem Altar hatte den Brand auf wundersame Weise überstanden und man war dabei, den Bau wieder notdürftig für Gottesdienste herzurichten. Er stand am Straßenrand und blickte versonnen auf dieses Holzkreuz, bis ihn ein Passant ansprach. Ob er auch zu den Gaffern gehören würde, die gerne die Festung besuchten, um Klubisten zu bestaunen. Inzwischen wären die wenigen Königsteiner, die hier noch wohnten, schon fast angewidert von solchen Besuchen, denen ja meistens ein gruselndes Betrachten der zerbombten Hauptstraße voranging. Schon beim Abzug der französischen Besatzung im März hätte dieser Kriegstourismus angefangen. Bereits an diesem Tag wären scharenweise Frankfurter in ihren Stadtkutschen hier aufgetaucht, um die mehr als 400 meist zerlumpten Soldaten mit geschultertem Gewehr aus der Festung ausziehen zu sehen. Denen hätten die Preußen dann schon vor Kronberg die Gewehre abgenommen, die gemeinen Soldaten nach Hanau in ein Lager gebracht und ihre französischen Offizierskollegen auf die Zeil zu einem feudalen Essen eingeladen. »Tja«, meinte der Königsteiner, Letztendlich halten sie doch zusammen, die Offiziere, selbst wenn sie verfeindeten Armeen angehören. Er verneinte die Frage nach dem Grund seines geplanten Besuches und verwies ganz offen auf sein Anliegen, dass er Felix Anton Blau besuchen wollte und weswegen. Der Königsteiner runzelte die Stirn und berichtete ihm ärgerlich auch von denen, die mit Picknickkorb und Rucksack auf den nahegelegenen Altkönig zogen, um von da aus mit dem Fernrohr die Gefechte und Kanonaden rund um Mainz zu betrachten. Anderen genügte es schon angesichts des bevorstehenden steilen Aufstiegs, mit ihrer Familie die Schutthaufen Königsteins zu beglotzen und dann darüber zu schwadronieren, dass dieses Schicksal Frankfurt im letzten Dezember ja Gott sei Dank erspart geblieben wäre. Einer hätte auf dem Rückweg vom Berg in Königstein sogar mit seinen Erlebnissen geprahlt und erklärt, der Schall vom Abschuss einer Kanone vor Mainz bis auf den Altkönig würde rund eine Minute brauchen. So, dachte er, hat sich diese Art des Ausflugs inzwischen bis nach Königstein ausgedehnt. Was trieb diesen Schlag Menschen nur an? Was gefiel ihnen daran, erst das zerstörte Königstein zu sehen, dann die armen Klubisten auf der Festung zu begaffen und schließlich noch dem Kanonendonner von Mainz auf dem Altkönig zu lauschen, gar durch das Fernrohr die Gewehrshalden von Infanterieangriffen auf irgendwelche Bastionen zu verfolgen? Er würde bestimmt nicht auf den Altkönig hinaufwandern, um von dort genau das Elend aus der Ferne zu betrachten, das er auf seinem Weg von Winternheim nach Königstein in den letzten Tagen schon aus der Nähe gesehen hatte. Die Hauptstraße war in den letzten Wochen wenigstens so weit geräumt worden, dass wieder Kutschen fahren konnten. Doch an den Hausruinen selbst war eigentlich noch gar nichts passiert. Selbst das Atelier des bekannten Malers Michael Schlier lag in Schutt und Asche. Der hatte in der Bombennacht keine Zeit mehr gehabt, seine Bildersammlung zu retten, und man munkelte nun, sogar ein echter Rembrandt wäre ihm in seinem Haus verbrannt. Kapitel 4 Am Marktplatz. Auf dem Weg Richtung Festung, es waren vom Obertor ja nur etwa 10 Minuten, begegneten ihm einige Jungs, vielleicht 11 oder 12 Jahre alt. Zwei von ihnen hielten stolz eiserne Kanonenkugeln in beiden Händen, die sie gerade noch tragen konnten, ein dritter hatte einen Holzspaten geschultert. Sie riefen ihm zu, es wäre heute ein guter Fang gewesen. Rund um die Festung lägen noch Dutzende Eisenkugeln im Boden vergraben, von Steckschüssen im letzten Dezember. Sie zu finden wäre nicht immer ganz einfach, aber meistens würden ein paar Stunden am Hang der Festung auch ein paar Kugeln als Ausbeute ergeben. Nur um den Wirtschaftshof der Festung würden sie einen großen Bogen machen, der Gestank der Fäkalien aus der Festung, die dort lagerten, wäre wohl kaum ohne das Gefühl von Übelkeit zu ertragen, obwohl sie drückten sich etwas direkter aus. Im Stillen rechnete er sich nun aus, dass nach Monaten der Besatzung und Belagerung von mehr als 400 Soldaten dieser Haufen eine wohl recht stattliche Höhe erreicht haben müsste, beschloss aber, dies nicht mit eigenen Augen zu überprüfen und lenkte seine Schritte derweilen um die Schutthaufen herum, die ihm ab und an seinen geraden Weg versperrten. Der führte ihn zum alten Marktplatz. Es ist kurios, dachte er. Kein Soldat hält die Jungs auf mit ihren wertvollen eisernen Kugeln. Warum auch? Jede Kanone hat ihr eigenes Kaliber und die Kanonen, aus denen die Kugeln einst im letzten Dezember herausgeschleudert worden waren, die waren längst weg und standen vermutlich heute irgendwo bei Kastell oder Kostheim, ihre Rohre drohend auf Mainz gerichtet. Wie viele Kanonen hatte er schon gesehen, die nutzlos in der Gegend herumstanden, weil ihnen ihre Munition ausgegangen war. Mehr als nur ein paar versprengte Königsteiner traf er erst, als er vor dem Rathaus am Marktplatz angekommen war. Einst verlässliches Stadttor im Mittelalter, massiv gebaut und versehen mit Schießscharten aus Basalt, die die Form eines Schlüssels aufwiesen und vor Jahrhunderten gut geeignet waren für Armbrüste und Hakenbüchsen, ragte nun ab der zweiten Etage ein daraufgesetzter Fachwerkbau in den Himmel, in dem sich der Rat der Stadt eingerichtet hatte. Der mittelalterliche Teil Königsteins dahinter war anscheinend weitgehend von der Bombardierung des Dezember 1792 gar nicht betroffen. Außer ein paar Lücken in Dachstühlen waren kaum Schäden zu beklagen. Die Königsteiner der Neustadt, oder besser, wie es ihm in den Kopf schoss, der ehemaligen Neustadt, sie waren noch im Dezember geflohen in Nachbarorte zu Freunden, Verwandten. und so wie es aussah, würde es tatsächlich Jahre dauern, bis dieser Teil Königsteins, der sich einst zwischen Rathaus und Obertor erstreckt hatte, wieder Gestalt annehmen und die ehemaligen Bewohner wieder würde beherbergen können. Abgesehen vom Geld, das für den Wiederaufbau fehlte, trotz der Sammelaktionen in verschiedenen Städten Deutschlands für die Ausgebombten, waren schlichtweg die Baustoffe knapp. Zu viel Material war seit Anfang des Jahres in den scheinbar unersättlichen Militärwerkstätten bei den großen Truppenlagern im Vortaunus verschwunden. Mancher, dessen Haus nicht mehr stand, blickte hinauf zur Festung und malte sich aus, was mit dem dort verbauten Holz wohl anzustellen wäre. Zu seinem Erstaunen stieß er vor dem Rathaus auf eine ausgelassene kleine Gesellschaft. Ein paar standfeste Trinker an einfachen Holztischen prosteten sich zu, offenbar gut gelaunt, mit Apfelwein an den Lippen. Vielleicht freuten sie sich über das Ende des sonntäglichen Gottesdienstes, dem sie sicher mit ernsten Gesichtern aufmerksam gelauscht hatten, wohl wissend, dass der Kaplan vom Altar aus sie fest im Blick gehabt hatte. Jetzt, auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, fiel die gespielte Ernsthaftigkeit ihrer sonntäglichen geistlichen Ergriffenheit von ihnen ab. Einige von ihnen hatten einen Halbkreis gebildet, in der Mitte stand ein junger Bursche, die Augen mit einem Tuch verbunden, und mühte sich redlich mit einem Dreschflegel in beiden Händen. Er schwang ihn gekonnt über seinen Kopf, um richtig ausholen zu können, ein Holzklotz auf der Platzmitte damit zu treffen. Versprochen war ihm für den ersten Treffer ein Becher Apfelwein, für den zweiten Treffer sogar zwei Apfelwein, dachte er und wunderte sich. Schließlich kam er aus einer Weinbauregion und die Sitte, aus Äpfeln Wein zu machen, hatte er schon immer für ziemlich verrückt gehalten. Zwei umstehende Kerls machten ihrem Kameraden den zweiten Treffer allerdings sehr schwer, denn unter dem Gejohle der Umstehenden wagten sie sich bis zum Holzklotz vor, auf Zehenspitzen und ohne ihre Schuhe, und versetzten den Klotz, als ihr Freund, war es ihr Freund, sich mit dem Dreschflegel bedrohlich dem Klotz entgegenschlug. Doch es gab Hoffnung. Je mehr sich der junge Mann mit seinen Schlägen dem Objekt seiner Begierde näherte, desto tiefere Töne entlockte ein am Rathaus stehender Gleichaltriger seinem Jagdhorn, dessen sonorer Klang eigentlich nur noch vom Gekläffe zweier Dorfköter übertönt wurde. Ihm fiel auf, dass diese Szene wohl die erste fröhliche seit seinem Weggang von Frankfurt gewesen war und eigentlich so gar nicht zu der Ruinenlandschaft hinter ihm passte. Aber vielleicht macht das Unglück zu manchen Gelegenheiten besonders lustig und lebenszugewandt. Sicher war er sich aber, dass er diese Stimmung wohl in der Festung so nicht vorfinden würde. Zwei Alte saßen mit nachdenklichem Gesicht und in ihre Tabakpfeifen vertieft mit an den Tischen, beobachteten ihn, den Ankömmling, schwiegen und winkten ihn schließlich herbei, einen Becher Apfelwein mit Wasser verdünnt, wäre am Sonntag genau das Richtige. So weit kommt's noch, dachte er sich. Er hob abwehrend die Hand, mit einem bedauernden Lächeln auf den Lippen und gab zu verstehen, dass er keine Zeit zu verlieren hätte. Mit Wasser verdünnt. Im Torbogen des Rathauses übergab sich ein junger Kerl im Stehen, während ihn seine Frau in Sonntagstracht offenbar ausschimpfte. Er ahnte wofür. Diese Szene brachte ihn zurück in seine Wirklichkeit. Er ließ die Dorfgesellschaft hinter sich und begann den Aufstieg hinauf zur Festung, vorbei am kurfürstlichen Garten, in dessen Mitte das Jagdhaus des Landesherrn stand. Der Garten hatte anscheinend kaum etwas von den Kanonensalven des letzten Dezember abbekommen, das Jagdhaus dagegen schon. Doch das war, so erinnerte er sich an Mainz, gar nichts gegen das, was dem geflohenen Kurfürsten dort inzwischen an Bombenschäden widerfahren war, ohne dass der davon im Detail gewusst hätte. Zudem war sein außerhalb der Stadt gelegenes Lustschloss Favorite inzwischen auch nur noch ein rauchender Schutthaufen. Aus war es mit den ausgelassenen Gesellschaften der Herren Kleriker, die dort gerne einmal angesichts üppiger Brüste vergaßen, dass sie ihrem Herrn Keuschheit geschworen hatten. Der Erzkanzler und Kurfürst hatte also einstecken müssen. Gut so, dachte er. Seine eigenen Verbündeten hatten ihm anscheinend die ihm so teure Liegenschaft zusammengeschossen. Liegenschaft. Selten, dass ein Wort so gut gepasst hatte. Noch eine Biegung und er stand vor den zwei weiß uniformierten kurmainzischen Wachen, die direkt vor dem Waffenplatz am äußeren Festungstor Stellung bezogen hatten. Sie schauten fragend auf ihn, denn schon seine Tracht verriet, dass er kein Königsteiner war und wohl auch nicht aus der nächsten Umgebung kam. Das erregte die Neugier der Wachen, die ihn zuerst sprechen ließen, nachdem er sich ihnen auf ein paar Schritte genähert hatte. Kapitel 5 – Gang durch die Festung. Sie müssten erst ihren Korporal fragen, ließen sie verlauten, und einer verschwand hinter dem Festungstor. Eine Viertelstunde später kam er wieder, Korporal Manning, im Schlepptau. Der wandte sich an den Ankömmling, legte ihm vertrauensselig die Hand auf die Schulter, zog ihn ein paar Meter von den Wachen weg und meinte laut und deutlich: »Besuche nur mit wirklichem Grund, dann aber auch nur mit einem Papier entweder der preußischen Militärverwaltung in Frankfurt oder vom Oberamt im Höchst. Alles andere wäre nicht gestattet«, und er fügte sehr leise hinzu, dass er durchaus bereit wäre, eine Ausnahme zu machen, und zeigte auf seine Rockschöße. Er ließ dort hinein also die stattliche Summe von 6 Kreuzern gleiten. Beide wandten sich wieder den Wachen zu, und Manning erklärte: »Passieren lassen!« Er stieg durch eine Ein-Mann-Tür im äußeren Festungstor, durchschritt kurz darauf den Torbogen der Hauptwache und gelangte auf einen kleinen, langgezogenen Hof. Rechter Hand hatte er Gelegenheit, durch Schießscharten hindurch auf das Rathaus und den kleinen Marktplatz zu blicken, von dem immer noch Hornsignale hinauf zur Festung waberten. Eine vermodernde Holzbrücke lag direkt vor dem großen Haupttor der Festung, das in ein mächtiges Rondell eingebaut war. Im Inneren wollte er gerade neugierig einen Blick in eine der inzwischen unbenutzten Kasematten werfen, als ihm der wachhabende Soldat lautstark davon abriet. Wenn er mit seiner Sonntagstracht diese Kasematte mit seinen weißen Strümpfen betreten würde, dann käme er wohl mit Schwarzen wieder heraus. Er blickte den Kerl verdutzt an, der sichtlich amüsiert noch einmal direkt auf die Masse der Flöhe hinwies, die dort im alten, verfaulenden Stroh hungrig auf ihn warten würden. Seine Neugier nahm plötzlich ab. Er gelangte auf den großen Paradeplatz, der den Charme einer altersschwachen Kaserne ausstrahlte. Infanteriekaserne, Kavalleriekaserne und das Zeughaus, die den gepflasterten Platz begrenzten, waren teilweise abgedeckt, so dass man auf verkohlte Balken in den Dachstühlen blicken konnte. So sehr die Preußen bei der Beschießung von der einen Seite anscheinend die Reichweite ihrer Kanonen überschätzt und stattdessen die Stadt in Schutt und Asche gelegt hatten, so sehr hatten sie von der anderen Seite hier sehr gut getroffen. Anscheinend waren die Franzosen aber auch schnell genug gewesen, die Brände in den Dachstühlen zu löschen. Dass dies nun den preußischen Soldaten zugute kam, denen die Gebäude so als Unterkünfte zur Verfügung standen, war schon eine Ironie der Geschichte. Vom Paradeplatz ging es steil bergauf über eine gepflasterte Rampe. Dann stand er vor einer hölzernen Doppeltür, kaum mehr als 7 Schuh breit, vor der wieder 2 Wachen postiert waren. Er verwies auf Mannings Order, erhielt Einlass und stand unvermittelt im inneren Hof des Schlosses, umringt von 3 Etagen der jahrhundertealten Anlage. Gerade verabschiedeten sich die letzten Sonnenstrahlen vom Pflaster des Hofes, wanderten schnell die Ostwand hinauf, beleuchteten noch einmal kurz die Sandsteinbögen der Galerien und verschwanden dann über dem Dach im Nichts des nachmittäglichen Himmels. Schlagartig wurde es dunkler im Hof. »Viel Sonne werden sie wohl nicht abbekommen, die Gefangenen«, dachte er bei sich. Alle Mauern waren verputzt, nur an den Ecken schauten große Basalt- und Sandsteinblöcke heraus. Aber es war der bröckelnde Charme einer vergangenen Epoche. Man konnte merken, dass sich um die zumindest optische Instandhaltung des Schlosses schon lange niemand mehr kümmerte. Er war eigentlich bisher relativ wenig Soldaten begegnet und fragte sich, wie wohl eine so große Zahl Gefangener, die er hier vermutete, von so wenigen Wachen sicher in Schach gehalten werden konnten. Vor einem Treppenhaus in einer Ecke des Hofes nannte er der nächsten Wache sein Ziel und wurde die Stiege hinauf in den 2. Stock geschickt. Dort angekommen, waren es nur noch wenige Schritte die Galerie entlang bis zum Zimmer Blaus. Er empfand es ein wenig gespenstig, durch eine Bogengalerie zu laufen, von der man in den Hof hinunterblicken konnte und deren Sandsteingewände aufwendig mit Motiven der Antike und der deutschen Ritterzeit verziert waren. Er entdeckte hier einen Ritter in Rüstung mit einem Weinkrug in der Hand, dort eine Magd mit einer Gans im Arm, für ihn vertraute Motive, dann aber auch Grimassen, wie bei dem Schauspiel einer Wanderbühne oder antik anmutende Porträts in einer Medaillonumrahmung. Zeit zum Nachdenken darüber blieb ihm aber nicht mehr, der Gang war dafür nicht lang genug. Kapitel 6 – Gespräch im Gefängnis. Als er das Zimmer Blaus entdeckt hatte, klopfte er an die kleine Klappe der Gefängnistür und Sekunden später schaute einer der Zimmergenossen Blaus hindurch und holte den Professor herbei. Er wandte sich an die Wache im Galeriegang und fragte, ob das Zimmer nicht geöffnet werden könnte. Die Wache verwies auf die Stunde des Freigangs im Hof für dieses Zimmer und dass es bis dahin noch 4 Stunden dauern würde, aber, und er hielt ihm die offene Hand hin, für einen Kreuzer würde er eine Ausnahme machen und Blau auf den Gang lassen. Die Tür öffnete sich, nachdem sich die Hand der Wache um die Münze geschlossen hatte, und er schaute nicht nur Blau zu, wie er aus der qualvollen Enge des Zimmers in den Gang kam, sondern erhaschte auch einen Blick ins Zimmer selbst. 6 Männer, alles Geistliche, wie ihm Blau gleich erklärte, dicht gedrängt, Strohschlafstellen auf dem Fußboden, in der Ecke ein Kachelofen, der von außen beheizt werden musste, gerade noch Platz für einen Tisch und einen Stuhl. Darauf lag immerhin ein Buch. »Das ist der Beginn meiner kleinen Bibliothek«, meinte Blau hoffnungsfroh. »Es wären leider nur Schmidts theologische Erläuterungen, konservativer Kram eben, aber immerhin.« Die Tür schloss sich hinter Blau und sie standen beide auf dem Galeriegang. Die Wache hatte nach ihrer reichlichen Bezahlung immerhin so viel Anstand, nein, so viel Verdienst, dass sie nun um die Ecke der Galerie sich vor einem anderen Zimmer postierte. Er trug Blau sein Anliegen vor, erzählte die Geschichte von der Freistellung seines Sohnes und drückte dem Professor die mitgebrachten Lebensmittel in die Hand. Blaus Augen leuchteten bei dem Schinken, den er erhielt, und er berichtete von der eintönigen Gerstenbrei-Versorgung im Gefängnis. Auf die geringe Anzahl von Soldaten angesprochen, meinte Blau, er würde vielleicht 40 bis 50 vermuten, auf jeden Fall genug, um alle Gefangenen hier im inneren Schlossbereich der Festung gut überwachen zu können. Die genaue Zahl der Mitgefangenen konnte er nicht benennen, weil sie selbst bei ihren Aufenthalten auf der Galerie nicht alle Räume überblicken könnten, schon gar nicht deren Belegungsdichte. Aber er wüsste, dass im alten Sternsaal des Schlosses, der wohl früher einmal der Prunksaal der Anlage gewesen sein musste, etwa 40 Personen untergebracht wären. Es wäre schon kurios, dass ausgerechnet dort noch immer ein großes Gemälde an der Wand hinge, auf dem Kaiser Karl der Große inmitten einer Reichsversammlung zu sehen wäre, die angeblich auf der Burg Königstein stattgefunden haben sollte. Das wäre jetzt fast 1000 Jahre her und noch immer müssten sie sich mit einem Kaiser herumschlagen. Sie kämen nur truppweise, also von einigen Zimmern, aber eben nicht von allen, pro Tag etwa 1 Stunde in den Schlosshof, und da dies meistens die gleichen Zimmergemeinschaften wären, wäre niemand so recht darüber unterrichtet, wie viele insgesamt hier schmachteten. Aber vom Perückenmacher über Bauern bis hin zu Priestern und Professoren wie ihm wäre wohl eine illustre Schar beisammen. Sogar einige Soldaten, darunter immerhin ein preußischer Offizier, würden hier einsitzen. Wofür? Davon hatte er keine Ahnung. Und überhaupt wäre die ganze Situation kurios. Alle Zimmer wären vor Jahrhunderten dafür gemacht worden, die Adelsfamilien der Königsteiner aufzunehmen, und die Festung wäre schließlich erbaut worden, um Feinde daran zu hindern, hineinzukommen. Jetzt wäre sie bloß noch gut dafür, dass keiner hinauskäme. Ab und an würden sie zum Türmer Steyer nach weit oben rufen, der ihnen dann die Uhrzeit durchgab, denn er verfügte über eine große Standuhr oben im Turm. Außerdem würde sich die Uhrzeit indirekt einmal am Tag ergeben, denn sie würden wohl immer zur gleichen Zeit in den katholischen Gottesdienst in der Garnisonskirche gezwungen und müssten sich dort auch noch Predigten gegen die Jakobiner anhören. Er jedenfalls wäre mit der allein seligmachenden katholischen Religion fertig, Priesterweihe hin oder her. Dann erkundigte sich Blau nach der Situation rund um Mainz, und er berichtete ihm ausführlich die Lage, soweit er sie selbst überblicken konnte. Vor allem seine Beobachtungen zu den Schanzarbeiten interessierten Blau, gerade weil er ja vor Monaten selbst fürs Schanzen verantwortlich gewesen war. Er berichtete Blau also von den Laufgräben vor Mainz, die inzwischen stellenweise so breit waren, dass zwei Wagen nebeneinander passieren konnten, ohne vom Gewehrfeuer der Franzosen getroffen werden zu können. Inzwischen waren die Alliierten fast auf Schussweite mit ihren Bastionen und Gräben an die Welschen- und Karlschanze im Süden der Stadt herangerückt, und es wäre den Franzosen nicht viel mehr übrig geblieben, als ab und an ein Kommando mit Scharfschützen auszusenden. Die konnten aber angesichts vor allem der zahlenmäßigen Übermacht der Gegner nie viel ausrichten, außer dass der ein oder andere Schanzer tot oder verletzt vom Wall fiel. Er berichtete ihm von blühenden Obstplantagen, die inzwischen umgehauen worden waren, bei Kostheim und den nahegelegenen Ortschaften immerhin rund 6000 Bäume. Auf dem Weg nach Frankfurt, schilderte er, hatte er aus dem Lager bei Hochheim unter preußischer Bewachung einen Trupp von mehr als 200 Mann getroffen, die zum Schanzen nach Kostheim getrieben wurden. Einer von den armen Kerlen hatte ihm bei kurzer Rast im Chausseegraben vom Grausamsten erzählt, was der Krieg um Mainz wohl bisher hervorgebracht hatte. Über 100 Mütter mit ihren Kindern waren von den Franzosen aus Mainz ausgewiesen und über die Brücke nach Kastell geleitet worden. Von dort jagte man sie ins Niemandsland vor die preußischen Linien und hoffte, die Preußen würden ihnen Einlass gewähren und den Franzosen in Mainz damit hungrige Mäuler abnehmen. Doch weit gefehlt. Man ließ die armen Frauen mit ihren Kindern an der Hand und auf dem Arm nicht ein. Sie mussten vor der ersten Verschanzung umkehren und wurden zu ihrem Entsetzen auf ihrem Rückweg von den französischen Vorposten vor Kastell beschossen. Niemand wollte sie haben. Daraufhin hatten sich einige Mütter mitsamt ihren Kindern vor Verzweiflung in den Rhein gestürzt und waren bei der Strömung, die der Fluss im Moment wegen der immer noch flutenden Schmelzmesser aus der Schweiz aufwies, schnell mitgerissen worden. Und genauso schnell war nicht nur ihr Jammern und Schreien vergangen, sondern sie und ihre unglücklichen Kinder auch in den Fluten verschwunden. Auf dem Rhein wurde es wieder still. Die anderen Mütter, die das Entsetzensstarre gesehen hatten, verstummten vollends und verkrochen sich für die Nacht in Gräben und an Hauswänden außerhalb der Reichweite französischer Musketen. Am nächsten Tag endlich ließen die Franzosen sie aus Erbarmen wieder nach Mainz hinein, in eine Stadt, die längst an Hunger litt und besonders für die Kinder nichts mehr zu bieten hatte. Blau wurde bei dieser Erzählung kreidebleich und bemerkte, dass er es nicht gedacht hätte, dass es so weit kommen könnte. Er fügte recht deutliche Zweifel am Verhalten der französischen Besatzer an, die noch im März seine Freunde gewesen zu sein schienen. Er wiederum bedankte sich noch einmal mit Tränen in den Augen bei Blau für die Freistellung seines Sohnes, und ihm schoss durch den Kopf, dass ohne die großmütige Tat des Professors sein Sohn heute vielleicht eine der verwesenden Leichen am Wegesrand nach Frankfurt sein könnte, die er einige Tage zuvor gesehen und vor allem süßlich gerochen hatte. Endlich ließ er auch wieder Blau zu Wort kommen, der ihm von der Ankunft am 8. April hier in der Festung berichtete, von seinem blutigen Marsch von Frankfurt über Bockenheim bis hierher, der ihm den sehr passablen preußischen Kommandanten Blavier schilderte, nun seit einigen Tagen ersetzt durch den herrischen Obristen Winkelmann. Blau erzählte ihm vom Aufseher Menning, der genauso wie einige seiner Untergebenen alle Gefangenen spüren ließ, dass der ein oder andere Kreuzer in die Rockschöße der Uniformen gesteckt das Leben auf der Festung sehr viel einfacher machen könnte, dass Gott sei Dank Blaus Bruder ihm aus seinem Mainzer Haus und Vermögen ein paar Karolin zugesteckt hatte beim letzten Besuch, so dass er sich sogar über die eine oder andere Magd, die in der Festung Dienst tat, frisches Brot aus Königstein hatte kommen lassen können, ab und an auch eine feste Dauerwurst. Wehe denen, die allein auf den Gerstenbrei aus der Gefängnisküche angewiesen waren. Und er wusste von Einzelfällen zu berichten, in denen wenig angenehme Bedienstete der Verhörkommission, zu der jeder Gefangene manchmal über Stunden in einen der leeren Schlossräume zum Verhör zitiert wurde, den Delinquenten gewisse Erleichterungen in Aussicht stellten, wenn vielleicht nach dem nächsten Besuch der Ehefrau man im Mainzer Haus des Delinquenten einmal bei der Frau oder der Tochter vorstellig werden könnte für ein paar private Stunden mit der einen oder der anderen. Das gäbe es allerdings auch hier im Gefängnis. Mindestens eine der Frauen, die nicht zur prominenten Riege um Caroline Böhmer zählte, wäre für Avancen durchaus zugänglich, sofern die Bewerber über Geld verfügten. Aber mit Privatsphäre, ergänzte er, ist es hier weiß Gott schlecht bestellt, und er wies mit seinem Daumen zurück auf seine eigene Gefängnistür. Wenn dann noch mehrere Tage Zimmerarrest ohne Ausgang anstünden, das käme vor, vor allem wenn Gefangene Beschwerdeeingaben unternommen hätten, dann wäre auch der best abgedeckte Fäkalieneimer keine schöne Sache mehr. Blau schilderte, wie viele Wochen es gedauert hatte, bis sein aufgeplatzter Rücken verheilt war, aufgeplatzt von den Schlägen, die man ihm, aber nicht nur ihm, auf dem Marsch nach Königstein verpasst hatte. Dabei waren es nicht nur Passanten gewesen, sondern auch Soldaten der Bewachungsmannschaft, die meinten, es mit der flachen Seite ihrer Säbelklinge einem Demokraten einmal so richtig ordentlich gegeben haben zu müssen. Er sprach von einem Johann Heinrich Liebeskind, der, obwohl kein Gefangener, die erste Nacht in der untersten Kasematte des Gefängnisses mit ihm und seinen Weggefährten vom Frankfurter Marsch freiwillig verbracht hatte. Von Liebeskind, der ihm und seinen kleinen Leidensdruck im kalten, nassen Gewölbe am nächsten Morgen drei Carolin zugesteckt hatte, wohl ahnend, dass ohne Geld, was man allen Gefangenen bei ihrer Ankunft unwiderruflich abgenommen hatte, es wohl auf Dauer schwer werden würde in diesem Gefängnis. Und dass ihnen erst am zweiten die eisernen Handschellen abgenommen worden wären, mit denen sie die erste Nacht fest gekettet an ihren Nachbarn hätten verbringen müssen. Liebeskind wäre wohl wegen Margareta Forkel hier, die bei Caroline Böhmer mit im Zimmer säße. Die Forkel hätte ja den berühmten Musiker zum Vater, aber dass Liebeskind sich so für sie einsetzen würde, die Frau wäre schließlich verheiratet. Er erzählte in bewegten Worten von seiner Flucht aus Mainz Ende März, der Verhaftung auf der Landstraße bei Oppenheim am 30. des Monats, seiner Vorführung beim König von Preußen in dessen Hauptquartier der alliierten Armeen vor Mainz, seinem trotzigen Disput mit dem König, seiner Abführung nach Frankfurt, dem unschönen, von Schlägen und Verletzungen schon begleiteten, wie er sagte, Aufenthalt im Keller der Frankfurter Hauptwache und eben von dem erbarmungslosen Fußmarsch nach Königstein zusammen mit 57 anderen Leidensgenossen. Exilmainzer waren es, die vor allem schon an der Hauptwache am 8. April die Gefangenen, die auf ihren Marschbefehl vor den Augen einer johlenden Menge warteten, sich fauler Eier bemächtigt hatten, die auf die armen Delinquenten flogen, die immer wieder einzeln aus der Menge heraustraten und unter den Augen der militärischen Bewachung Schläge verteilten. Blutig wäre sein Hemd gewesen, schon vor Antritt des langen Weges hinaus aus der ehrwürdigen Reichsstadt Frankfurt. Deren Magistrat, beileibe keine Freunde der Franzosen und ihrer deutschen Demokraten, hatte schon aus Peinlichkeit solche Quälereien an den Gefangenen seinen Bürgern verboten. Eigentlich. Genutzt hatte es wohl nichts. Er berichtete von Leidensgenossen auf der Festung, von der erleichterten Haft für die Frauen unter ihnen, allen voran eben die bekannte Caroline Böhmer und Margareta Forkel, beide aus dem Dunstkreis des berühmten und berüchtigten Georg Forster, der gerade noch rechtzeitig nach Paris abgereist war, bevor die alliierten Truppen alle Schlupflöcher aus Rheinhessen in die große Weite, vor allem aber in die französische Welt verstopft hatten. Frauen, die eigene Bücher publizierten und sich öffentlich zugunsten der Jakobiner in Mainz positioniert hatten. Was mit ihnen anzufangen war, wussten, sagte er, selbst ihre Verfolger anscheinend nicht so recht. Doch gerade erst vor wenigen Tagen in diesem Juni war Caroline Böhmer in Kronberger Hausarrest entlassen worden. Offenbar hatte sie einflussreiche Freunde gehabt, denn es war der König von Preußen höchst selbst, der ihre Freilassung befahl, sogar gegen den Widerstand seines Verbündeten, des Kurfürsten von Mainz. Er wusste von geheimer Korrespondenz der Gefangenen zu erzählen, jenseits der Briefe, die vom Kommandanten gegengelesen wurden und dann nicht selten in dessen Schatulle auf der Festung blieben. Die reichte sogar bis nach Paris, bis in den französischen Nationalkonvent hinein. Seine Erzählung wurde unterbrochen vom Rasseln schwerer eiserner Schlüssel, von denen einer einige Türen weiter am Ende des Galerieganges in ein Schloss gesteckt und umgedreht wurde. Manning, der verhasste Manning, stellte derb fluchend einen Eimer Wasser dort in die Raummitte und rief laut und vernehmlich in die Runde der Gefangenengemeinschaft, dass dies zum Waschen und zum Trinken bis zum nächsten Tag wohl reichen müsste. Licht gäbe es keines, schließlich wäre im Juni der Tag lang genug und das frische Stroh, das die Gefangenen schon vor Tagen entweder bezahlt hatten oder vor ihrer Entlassung wohl noch bezahlen müssten, das würde zunächst einmal in der Kavalleriekaserne für die wenigen Pferde auf der Festung gebraucht. Gerade als Blau noch einmal ansetzen wollte, krakeelte Korporal Manning durch den Galeriegang, dass es nun Zeit wäre für alle Besucher, und das waren um diese Uhrzeit hier auf der zweiten Etage gerade einmal drei, das Feld zu räumen und die Festung zu verlassen. Eine Frau verabschiedete sich weinend an der Türklappe von ihrem Mann, ihr kleines Kind schreiend auf dem Arm. Ein Kaplan, der offenbar eines seiner Gemeindemitglieder besucht hatte, kam schon den Gang hinunter. Bis zum Ausgang aus dem Schloss blieben nur die nächsten 2 Minuten, zu kurz für einen wirklichen Abschied. Blau wisperte ihm zuletzt ins Ohr, dass er wiederkommen möge und sei es nur in etwa einem Jahr. Er bräuchte ihn vielleicht als Überbringer seines bis dahin sicherlich weit gediehenen Buches, das er zu schreiben sich vorgenommen hatte, wenn man ihm denn irgendwann das Schreiben erlauben und er Papier und Tinte zur Verfügung haben würde. Mit diesen leisen Worten entließ er seinen Besucher und verschwand in seinem engen Gefängniszimmer, dessen Tür von Manning mehr zugeworfen als geschlossen wurde. »Verfluchte Freiheitsschwindler, hängen sollte man euch alle«, war das Letzte, was er auf dem Weg herunter von der Galerie in den Schlosshof vom Korporal zu hören bekam, und dann noch ein aus tiefstem Herzen kommenden Fluch Blaus jenseits der schweren Eichentür.